Warum nicht die Beziehung so gestalten, dass sie ein Safe Place wird? Warum die Beziehung nicht so gestalten, dass man sich beim anderen fallen lassen kann? Und das fängt aber auch natürlich wieder mal bei der Arbeit bei mir selbst an. Wie finde ich mich, wenn ich gerade mich nicht super geil finde und nicht irgendwie eine 10 von 10 an dem Tag bin? Wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich mich vermeintlich schwach fühle? Ne, wenn ich mich gerade irgendwie nicht so mag? Und das spiegelt sich auch wieder in der Beziehung mit meinem Partner. Wir sind alle verletzlich. Also, dass du das umgehen willst, viel Spaß. Das wird dir nicht gelingen. Die Frage ist, warum nicht zulassen? Also, warum nicht was etwas gestalten, wo man auch mal verletzlich sein darf und sein kann?
Ich bin so happy, dass du jetzt schon das, warte mal, wie vielte Mal bist du jetzt hier? Vierte Mal? Dritte Mal?
Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal.
Ja, alle guten Dinge sind drei.
Mhm.
Beziehungen. Ich habe mich für dich als Gast entschieden, weil ich finde, dass du immer ganz, ganz großartige Stories auf Instagram dazu machst, die relativ kurz und knackig zusammenfassen, wo in Beziehungen, und da sprechen wir jetzt tatsächlich hauptsächlich erstmal von Paarbeziehungen, ne? Also im Allgemeinen sind Beziehungen erstmal jedes zwischenmenschliche Verhältnis von Mensch A zu Mensch B, also ob das jetzt innerhalb der Familie ist oder Arbeitskollegen, Chef, Freunde etc. pp. Wir sprechen heute aber tatsächlich über Paarbindung und Paarbeziehung. Wieso da so viel Konfliktpotenzial drin ist, wieso das so kompliziert ist, und vor allen Dingen, und deswegen freue ich mich so auf den Austausch, sehe ich immer, wenn du solche Dinge sagst, also nicht nur, dass ich mich immer wieder selbst erkenne und einfach selbst merke, dass das einfach stimmt, sondern ich sehe auch immer die gesundheitlichen, sagen wir mal, Fallstricke und die gesundheitlichen Verbindungen dazu, was genau diese Verstrickungen, die da entstehen können, dann auch mit unserer Gesundheit machen. Und ich glaube, das wird deswegen eine unheimlich interessante Unterhaltung. Deswegen steige ich, glaube ich, mit der schönsten und wahrscheinlich am schwersten zu beantwortesten Frage ein. Wieso sind Beziehungen so kompliziert?
Also, und das ist sowohl bei mir als auch bei jedem meiner Klienten und alle Beziehungen in meinem Umfeld so, es treffen sich einfach. Und ich würde jetzt behaupten, immer, ja, weil laut meiner persönlichen privaten Studie habe ich noch kein Paar getroffen, bei dem es noch nicht so war. Zwei Menschen, die perfekt wie so ein Puzzleteil in ihre Wunden stechen mit ihren Themen. Das heißt, der Trigger des einen triggert den Trigger des anderen. Und meistens ist es so, dass keiner schaut und sagt, ich wurde jetzt getriggert oder das ist irgendwie mein Thema, was mein Partner ausgelöst hat. Nee, sondern die meisten sagen, mein Partner ist doof. Also wegen dir fühle ich mich so. Nee, das ist, weil du dich so verhalten hast, bin ich jetzt deswegen ausgerastet, traurig, hab geweint, hab dich irgendwie mit Liebesentzug bestraft, weil es irgendwie das Einzige ist, was ich kenne, was dann wahrscheinlich zufällig der größte Trigger des anderen Menschen gegenüber da ist und so weiter und so fort. So, das Thema ist, wir kriegen, wie gesagt, es ist, man zieht sich den Partner heran, der für einen selbst das größte Entwicklungspotenzial birgt. Und wenn man da nicht in die Eigenverantwortung geht und noch nicht das Bewusstsein dafür hat, dass das Thema eigentlich älter ist und der Partner nur Auslöser ist, dann macht es es zusätzlich komplizierter, dass man die ganze Zeit die Schuld und die Verantwortung beim anderen sucht.
Ich glaube, das ist aber ja prinzipiell was, was wir alle, also die ganze Gesellschaft, ne, mich nicht ausgeschlossen. Ich habe das früher auch sehr, sehr gerne so gemacht. Die Schuld ganz gerne auf andere zu schieben. Jetzt nicht nur innerhalb von einer Beziehung, sondern prinzipiell. Ist es ja so, dass wir sehr gerne sagen, nee, also ich bin nur unglücklich, weil mein Chef ein Arschloch ist. Oder weil ich nicht genug Geld verdiene. Oder weil der Staat blöd ist. Oder weil Gott weiß was. Aber wir schieben wir geben unsere Verantwortung so unheimlich gerne ab. Das ist für mich prinzipiell schon ein Problem, in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich die größten Probleme exakt deswegen haben, weil Menschen gerne die Schuld bei anderen suchen, die Verantwortung abgehen und nicht mehr selbst denken wollen. Gesellschaftlich eh schon ein Thema, in der Beziehung, aber wahrscheinlich nochmal, ich will nicht sagen ein schlimmeres Thema, aber in der Beziehung kriegst du es halt schneller und härter zu spüren, weil ja dann auch genau zwei Leute das Gleiche machen. Also wenn beide nicht in der Eigenverantwortung sind, nicht reflektiert sind und nicht merken, was da passiert, dann geht das ja die ganze Zeit gegeneinander.
Ja, und viele fragen auch immer so, aber mit meinen Freunden funktioniert es ja auch gut, mit denen führe ich ja auch eine Art Beziehung oder mit irgendwie, ja, aber wer kommt denn so nah dran? Keiner kommt doch so nah dran wie dein Partner. Bei niemandem bist du so verletzlich und der sieht dich ja oder sie sieht dich in deinen besten und deinen weniger guten Zeiten und man fühlt sich einfach beim Partner verletzlicher und dann sind noch Gefühle da, die noch große Rolle spielen und dann fühlt man sich nochmal doppelt verletzt und nimmt das extra persönlich, wenn dann das Verhalten des anderen nicht so ist, wie ich es gerne in dem Moment hätte oder gebraucht hätte. Und oft auch ohne zu kommunizieren, ne? Also ich erwarte ja natürlich, dass mein Partner Gedanken lesen kann. Und bitteschön, ist doch klar, dass ich gerade das und das brauche. Du als mein Partner, wenn du mich lieben würdest, dann wüsstest du es ja.
Es ist aber, ich habe gestern erst, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in meiner Story auf Instagram ein Video geteilt von so einem Typ auf TikTok. Englisches Video, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall war es vom Wortlaut oder von der Botschaft hat er sowas wie ein Manual erklärt, wie man mit Frauen umgehen soll, damit sie sich geliebt fühlen sozusagen. Ich habe halt angefangen mit, wenn du die Zeichensprache von Frauen verstehen möchtest und du möchtest richtig reagieren, dann mach das und das und das. Also ein Beispiel war, glaube ich, wenn sie dich wegstößt und irgendwie nicht mehr mit dir reden will, dann geh hin und such den Kontakt und frag sie, was los ist. Wenn sie Angst hat, wenn du siehst, dass sie Angst hat, dann beschütz sie und zeig ihr, dass sie bei dir immer sicher sein kann. Und so ein paar Beispiele, ich glaube, es waren insgesamt so 5, 6, keine Ahnung, Sachen, die er da gesagt hat. Und ich habe die Community nach einer Meinung gefragt. Also was löst dieses Video in euch aus? Und so ungefähr 80% der Nachrichten, und ich habe super viele Nachrichten dazu bekommen, ungefähr 80% waren Frauen, die gesagt haben, wo finde ich so einen Mann, ich möchte ihn gerne sofort heiraten. und die anderen 20% hätten verschiedener nicht sein können. Da war alles dabei von, ich fühle mich angegriffen, ich würde mich als Frau nicht ernst genommen fühlen, der behandelt ja dann wohl seine Freundin wie ein kleines Mädchen, das nicht selber denken und nicht auf sich alleine aufpassen kann. Also du konntest anhand dieser Antworten die Trigger alle sehen. Aber es waren auch einige dabei, die gesagt haben, also es klingt schon ganz nett, was der sagt. Und ja, ich fühle mich da schon gesehen und abgeholt von dem. Aber ich fände es schade, wenn deswegen Frauen denken, sie müssten ihre Bedürfnisse nicht mehr kommunizieren. Weil nicht jede Frau wird exakt alles, was er sagt, so haben wollen. Und wenn man es nicht ausspricht, woher soll er es denn dann wissen? Und dann habe ich mit einigen Frauen Unterhaltung darüber geführt, ob das jetzt, sowas zu wollen, also so ein Beschützer und so in Arm genommen und keine Ahnung, was hat er noch gesagt, dass wenn man irgendwie eingeschnappt ist und weggeht, dass man dann die Frau zurückholen soll und ihr sagen, dass man sie liebt und alles gut und so. Einige haben gesagt, die eigentlich so ganz deep down in Zeit wünschen sie sich das exakt so, wie er das sagt, sehr, haben aber das Gefühl, ihre Unabhängigkeit und die ganze Emanzipation damit mit Füßen zu treten und wollen das nicht zugeben. Dann haben einige gesagt, da geht die Kommunikation komplett flöten. Und mit einigen habe ich mich dann darüber unterhalten, warum wir dazu tendieren. Und ich merke das bei mir selbst. Und ich bin eigentlich super gut geworden im Bedürfnisse kommunizieren. Aber je verletzlicher und je kleiner ich mich fühle bei gewissen Bedürfnissen, die ich in gewissen Situationen habe, gerade wenn sie sehr emotional sind, also ich brauche jetzt in der Sekunde irgendwie, dass du mir sagst, dass du mich liebst, oder dass du mich in den Arm nimmst oder dass du keine Ahnung was machst, mir sagst, dass ich ein guter Mensch bin, weil ich gerade selbst an mir zweifle. Also je verletzlicher und für mich unangenehmer die Situation, desto schwieriger das Bedürfnis zu kommunizieren. Oder ich mache es erst gar nicht. Und dann kommen wir nämlich in die Situation, dass wir uns vom anderen wünschen, dass er von alleine auf die Idee kommt, das zu tun.
Ja.
Tut er aber meistens nicht, weil woher soll er das denn auch wissen? Und ich glaube, dass das auch ein Thema, also wahrscheinlich steckt da auch wieder irgendein Trigger, irgendein Muster und so weiter und so fort dahinter. Weil natürlich, wenn ich nichts sage, kann es mein Partner nicht riechen. Dann bin ich sauer auf etwas, was er gar nicht anders machen konnte.
Es ist eigentlich, ist es total wirklich absurd, dass wir verlangen, dass der andere, also mein Gegenüber, wirklich weiß, was ich brauche.
Es ist noch bescheuert, oder?
Ich mit meinen Themen und ich habe meine speziellen Bedürfnisse und ich mag auf die und die Art und Weise behandelt werden, wenn es mir so und so geht. Ich habe ein Familiensystem hinten dran und meine Trigger und mein inneres Kind hat vielleicht andere Themen als das innere Kind eines anderen Menschen und so weiter. Also wir sind ja so individuell und auch wenn sich die Themen oft gleichen, natürlich, ja, die ähneln sich sehr, nichtsdestotrotz ist mein Partner geht vielleicht mit dem gleichen Thema, was ich in dem Moment habe, ganz anders um. Das heißt, oft ist es so, dass dein Gegenüber dir das gibt, was er in der oder sie in der Situation bräuchte.
Ja, klar. Also eigentlich, weil das ist ja das, wie er die Welt sieht und wie er denkt, dass man mit solchen Situationen eben umgeht.
Genau.
Das ist ja exakt das Gleiche mit den Liebessprachen. Ich zeige meine Liebe so, wie ich sie selbst auch wahrnehme und empfangen möchte und gehe automatisch davon aus, dass das der einzige Weg ist, Liebe zu zeigen.
Genau.
Wenn die dann beim anderen nicht ankommt, weil er ganz anders Liebe empfängt oder kommunizieren würde, dann kriege ich das ja nicht mit, wenn er es nicht kommuniziert.
Ja, es ist sind nur
völlig
ankommen.
Verschiedene Dinge.
Es ist auch annehmen. Also es ist nicht nur, dass das Liebe ankommt, es ist, kann ich Liebe annehmen, wenn sie auf eine andere Art und Weise bei mir ankommt. Wenn sie nicht so, wenn sie nicht auf die einzige Art und Weise ankommt, wie ich Liebe empfangen kann oder glaube, Liebe empfangen zu können.
Ja,
da ist deswegen die Brücke wirklich Kommunikation. Und ja, und viele haben halt wirklich diesen Irrglaube, dass wenn man mich lieben würde, wenn er sie erst mich liebt, dann würde sie doch wissen, dass. Ja, nee, Leute.
Deswegen fand ich die 5 Sprachen der Liebe so wichtig. Deswegen gibt es dazu auch eine Podcast-Folge und einen ganzen Online-Kurs. Weil ich finde, dass man in all diesen verschiedenen Sprachen fluent sein sollte. Also man sollte sie fließend nicht unbedingt sprechen, alle so gleich intensiv, aber auch verstehen, damit du selber nicht so beschränkt bist im Empfangen von Liebe. Wenn ich in ganz vielen verschiedenen Facetten erkenne bei anderen Menschen, dass sie gerade versuchen, mir Liebe zu zeigen, dann kann ich sie anders annehmen, auch wenn es eigentlich nicht meine eigene, eigentliche, anerzogene, intrinsische Sprache ist. Das heißt, ich habe dann viel mehr Möglichkeiten, nicht nur zu geben, sondern auch selbst zu empfangen.
Ja, absolut. Ich meine, es gibt auch kleine Beispiele. Zum Beispiel, der eine Partner findet es total, oder es stresst ihn, wenn der andere oder die andere ihn nonstop tagsüber schreibt. So, hey, wie geht's? Was machst du? Na, wo bist du? Da, da. So. Er oder sie hat das Gefühl, dass sie dadurch vielleicht kontrolliert wird oder ja, dass er irgendwie, dass sie antworten muss, weil sonst ist die andere Person eingeschnappt oder wie auch immer. Also es ist für die eine Person ist es ein Stressfaktor. So. Für die andere Person ist es eine Liebessprache. Ich frage nach dir.
Ja.
Und sie wiederum oder er wiederum.
Ich frage nach dir und ich teile meinen Tag mit dir.
Genau.
Und ich erzähle zwischendrin, was mir gerade passiert. Oder ich schicke dir ein Foto von dem, was ich gerade gegessen habe. Oder was mein Kollege gerade gesagt hat. Oder wie schön die Sonne hier gerade reinscheint. Genau. Weil ich gerne das, was ich erlebe, mit dir teilen möchte und ich ernsthaftes, aufrichtiges Interesse daran habe, wie dein Tag gerade läuft.
Ja, und diese Person aber ist dann darüber verletzt, dass man nicht nach ihr fragt. Die andere sich denkt, ich stresse jetzt mal die andere Person nicht, indem ich ihr dauerhaft schreibe. Und sie denkt, guck mal, er oder sie interessiert sich gar nicht für mich und meinen Tag. Und da zum Beispiel wäre Kommunikation ein Segen. Die eine Person könnte sagen, weißt du was, Für mich ist das Stress, wenn nonstop mein Handy irgendwie blinkt oder ich Nachrichten von dir sehe, dann habe ich das Gefühl, ich muss irgendwas machen, tun. Und auch das ist zum Beispiel, auch da würde es allein schon helfen, wenn die andere sagen würde, du, ich frage nur nach dir. Das ist keine Erwartungshaltung.
Ja, aber da sind wir auch schon wieder beim Punkt Kommunikation.
Ja.
Das ist genau diese Situation, die du gerade nennst, kann A, unheimlich viel Klarheit bringen und ein Gespräch kann schon reichen, damit man sich gegenseitig besser versteht, einen Kompromiss findet und alle happy aus der Nummer rausgehen.
Mhm.
Oder B, man kommuniziert es falsch. Die eine Person sagt, du stresst mich. Nicht ich habe irgendwie, ich fühle mich irgendwie gestresst, wenn ich so viele Nachrichten bekomme. Prinzipiell.
Nervt.
Nicht nur von dir, sondern im Allgemeinen, weil ich das Gefühl habe, ich muss dann was machen, ich fühle mich kontrolliert und so weiter. Nicht du kontrollierst mich, sondern ich fühle mich kontrolliert. Wenn ich das nicht so kommuniziere, sondern sage, du nervst mich, du stresst mich und du willst mich kontrollieren und du fuckst mich ab, ist die andere Person super frustriert und verletzt vor allen Dingen, reagiert dann eben auch mit Abwehrmechanismus und Fight, Flight und dann gibt's Krach. Beide sind verletzt, beide sind abgefuckt, Situation nicht geregelt.
Mhm.
Funktioniert also entweder die Variante A oder die Variante B. Ich glaube, wenn zwei Menschen, die nicht super bewusst und reflektiert sind und selbst da gibt es Probleme, dann ist es wahrscheinlich eher Variante B. Sie schlagen sich die Köpfe ein, am Ende des Tages ist gar nichts geklärt und es geht exakt so weiter.
Hundertprozentig. Ein anderes Beispiel. Die eine Person ist total der Familienmensch. So. Oder hier ist mal ein Beispiel aus zwei Triggern. Beispielsweise Person A hat in der Kindheit in Bezug mit Familie viel Zwang erlebt. Im Sinne von irgendwelche andauernd dieses zwanghafte Familienleben. Ja, dieses immer in den Rahmen gesteckt zu bekommen, gar nicht die freiwillige Wahl zu haben, ob man teilnimmt oder nicht. Ja, so. Und vielleicht auch in der Familie viele Themen und Probleme gehabt und somit ist Familie, allein schon das Wort, etwas Negatives. Die andere Person hat vielleicht in der Kindheit Familienzusammenhalt vermisst und hat es sich wirklich sehr, sehr gewünscht. Und geht dann auch mit den Gedanken rein, ich mache das in meiner eigenen Familie ganz anders. Ich schaffe da eine Gemeinschaft, ich schaffe feste Essenszeiten und Family Spirit und so weiter und so fort. So. Natürlich trifft diese Person, na klar, auf jemanden, der genau dieses Thema mit Familie hat, ja. Und beide projizieren ihre eigene Definition, ihre eigenen Themen rein in das, was sie gemeinsam aufgebaut haben. Also das, was sie gemeinsam geschaffen haben als Familie. Und dann kannst du dir vorstellen, was dann da abgeht. Wenn die eine Person aus ihrem Trigger, aus dieser Weg von keine heile Welt, versucht, Strukturen in der Familie zu schaffen, sodass halt dieses Familiengemeinschaftsgefühl entsteht. Und die zweite Person findet sich quasi wieder in ihrer Kindheitsgeschichte wieder, wo sie einen Partner, eine Partnerin hat, die genau das Gleiche macht wie in der Kindheit, nämlich feste Strukturen verschaffen und Familie mit Zwang verbindet.
Mhm.
So, und da, weil es gibt ja auch Themen, also es gibt ja auch ganz oft, also das ist jetzt ein Beispiel mit Trigger triggert mein Trigger, ne?
Ja.
Die eine denkt sich, ja, du interessierst dich nicht für die Familie, dir ist es egal, ob wir gemeinsam essen, ob wir uns sehen und nicht. Und die andere Person dann so, ja, nee, immer musst du nach deiner Pfeife laufen, Familie ist immer nur so, wie du das haben willst und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich hat dann jeder von beiden eine sehr starre und fixe Vorstellung davon, was richtig ist. Das heißt, die, die keine helle Welt hat in dem Moment, die Person, hat dann ein ganz bestimmtes Bild davon, wie eine gute Familie aussieht. Und gibt auch nicht so viel Raum dafür, dass der andere mal erforschen kann, wie sieht denn seine eigene oder ihre eigene Definition von Familie aus? Wie sieht denn unsere Definition davon aus? Was ist denn für uns beide Familie? Nicht, was war sie und was will ich nicht mehr? Und wie will ich irgendwie das, was ich nicht erlebt habe, hier wieder gut machen? Sondern frei davon, wenn das kein Thema wäre, was wollen du und ich erschaffen?
Hm.
Und wie können wir uns auch treffen in der Mitte und wie können wir schauen, dass beide Raum kriegen zum Gestalten und nicht die eine Person die andere dominiert aus Angst, dass sie quasi sich genau das Gleiche wiederholt wie in der Kindheit?
Hm. Hast du denn auch das Gefühl, dass ich vom sagen wir mal, Bindungstyp her, und ich bin kein Freund, ich sage das jetzt schon mal von vornherein, damit mich am Ende niemand falsch versteht, kein Freund von Schubladisieren, von diesen Bindungstypen. Ne? Es gibt ja Bücher darüber, für diese Bindungstheorie. Ich finde es ganz nett, um was zu veranschaulichen. Was mir an dem ganzen, an dieser ganzen Theorie aber nicht gefällt, ist, dass es sich so liest, als wäre das einfach so.
Mhm.
Also in deiner Kindheit war das und das so und so, deswegen bist du jetzt ein ängstlicher Bindungstyp oder ein vermeidender Bindungstyp oder ein sicherer Bindungstyp. Und du bist so und du bleibst so. Mhm. Und hier sind die 10 Sachen, auf die du achten musst, wenn du in einer Beziehung bist. So. Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es diese Typen gibt. Ich glaube, dass das eine Traumareaktion ist und dass das sich durch Entwicklung, selbst Weiterentwicklung und Reflexion und so weiter und Coaching oder was auch immer, genauso verabschiedet wie jedes andere Muster auch, wenn man es bearbeitet hat. Aber sagen wir mal, solange die Muster noch da sind, es ziehen sich ja immer, wie du schon gesagt hast, die richtigen Trigger an.
Mhm.
Glaubst du, dass es auch, was diese Bindungstypen betrifft, so? Also im Sinne von, der eine Mensch ist eher, und diese Bindungstypen sind für mich auch immer so die Streitmentalität. Also meistens entspricht der Bindungstyp der Streitmentalität. Wenn du jetzt einen vermeidenden Bindungstyp hast, also einen, der Konflikten aus dem Weg geht, der, wenn es zu committed wird, eher wegrennen möchte, ne, und so ein bisschen Bindungsangst hat und nicht zu tief gebunden sein möchte, sind meistens auch die Menschen, die im Streit weggehen müssen.
Mhm.
Wenn die emotionale Ladung zu groß ist, nicht mehr klar denken können, irgendwie, ne, und kurz Raum brauchen und so typischer, ich muss mich jetzt erstmal kurz abreagieren. Mensch, so. Mhm. Dass diese Menschen immer auf die treffen, die exakt das Gegenteil brauchen. Also diese ängstlichen Bindungstypen, die ständig Angst haben, dass ihr Partner wegrennen könnte, dass sie wieder verlassen werden, dass sie wieder alleine gelassen werden, die es gar nicht ertragen, wenn jemand in einer Streitsituation aus der Situation raus will, weil sie wollen den ja halten und sofort lösen, damit sie die Person nicht verlieren. Auch wieder beides, also auch das entsteht ja nur aus Triggern, ne? Und da triggert auch wieder der eine den anderen mit seinem eigenen Trigger. Glaubst du, dass es auch, was das betrifft, immer, dass sich die richtigen Menschen sozusagen finden?
100%, also ja, definitiv. Also ich habe jetzt noch nicht 2 ängstliche Bindungstypen getroffen.
Die wäre ja auch zu einfach. Die könnten sich die ganze Zeit einfach gegenseitig...
Nee. Also meiner Erfahrung nach sind dahinter eigene Themen.
Ja, klar.
Ja, vielleicht hilft dir diese Kategorisierung, dass man so ein bisschen versteht, warum man ist, wie man ist. Aber das ist nicht endgültig. Und man kann sich das Thema anschauen, anstatt zu sagen, ich bin halt so.
Ja, klar.
Du bist halt nicht so. Du bist oft ein Sammelsurium an Triggern und Glaubenssätzen und unverarbeiteten Themen und eigene Werte und übertragene Werte, eigene Themen, übertragene Themen, verarbeitete und nicht verarbeitete Gefühle, dein Horoskop und Co. Also ne, da ist ja so ein Riesending da drin.
Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch, wenn wir es jetzt mal nicht nur aus der psychologischen, spirituellen Perspektive sehen, und für manche ist ja alles, was in Richtung Glaubenssätze, Familienstellen, Themen sind irgendwie zu abgedreht. Aber lassen wir es mal rein bei der Neurobiologie und der Kindheit. Jeder Mensch, der mir erzählen möchte, dass die eigene Kindheit und die Bindung zu den Eltern nichts mit seinem heutigen Leben zu tun hat, und zwar nicht nur mit der Art, wie wir lieben, geliebt werden und alle möglichen Trigger und Trauma, und wie die Beziehung, also eine Paarbeziehung funktioniert, sondern auch das ganze restliche Leben, also Arbeit, Freundschaften etc. pp., der hat einfach noch nicht genug Informationen dazu, weil es gar nicht möglich ist, das zu trennen. Rein neurologisch und neurobiologisch, weil sich eben dein Nervensystem in den ersten Jahren deiner Entwicklung formt. Und dein Hirn ja dafür da ist, und dein Hirn ist ja mit dem Nervensystem verbunden, um deinem Körper sozusagen Befehle zu geben. Und es macht ja nichts anderes, als den ganzen Tag zu gucken, dass du irgendwie überlebst.
Mhm.
Und ständig nach Gefahren zu suchen und vorherzusagen, was passiert. Aufgrund von Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt hast. Und dein Nervensystem macht das, indem es Dinge voraussagt, indem es Gerüche, Situationen, Musik keine Ahnung, was zuordnet und guckt, wann habe ich es oder Berührungen, wann ist mir das schon mal passiert, wie ist es gelaufen, das war nicht gut, das war nicht gut, das wird bestimmt wieder so passieren und so hält es dich ja am Leben. Das heißt, deine ganze Bindungsstruktur, was dein Nervensystem und dein Gehirn als sicher empfindet oder als gefährlich und wie du dann darauf unbewusst reagierst, entsteht in deiner Kindheit. Mhm. Das ist neurobiologisch nicht anders möglich. Mhm. Das ist reines Nervensystem. Das hat mit bewusster Psyche noch nicht mal was zu tun. Davon kriegst du nichts mit. Es sind Hirnstrukturen, die sich bilden und dein Nervensystem, das eine Landkarte hat von das ist für mich sicher, das ist für mich unsicher. Und alles, was sich für dich unsicher anfühlt, findest du als Erwachsener auch kacke und arbeitest dagegen, ob du das willst oder nicht.
Und wenn oder ob du es weißt oder nicht.
Ja, genau. Und wenn sich für dich Liebe nie sicher angefühlt hat, weil du es gar nicht kennst und du kommst dann in eine Beziehung mit einem Partner, der dir das aber so geben kann, dann fühlt sich diese für andere vielleicht sichere, warme, fürsorgliche Liebe an, als würde dich dein Partner umbringen wollen.
Das ist nicht deine Komfortzone.
Nee. Ja. Und das Gehirn entscheidet sich immer für das Sichere, nicht für das Bessere, sondern für das Sichere.
Ja.
Deswegen haben klar diese Muster und alles, was du gerade gesagt hast, Glaubenssätze, unverarbeitete Themen, Muster, es ist alles immer die Kindheit und das, was dann darauf aufbaut. Weil alle Erfahrungen, die du danach gesammelt hast, haben den Ursprung ja auch wieder in den ursprünglichen Bindungsmustern, die du in deiner Kindheit gesammelt hast.
Absolut. Ich meine, so ein vermeidender Bindungstyp, wenn wir jetzt mal wirklich darauf eingehen wollen, der ist, sagen wir mal, der ist konfliktscheu und harmoniebedürftig und traut sich deswegen nicht immer was zu sagen, bringt sich nicht so aktiv ein. Du, der hat garantiert in der Kindheit Konflikte als etwas sehr Negatives erfahren. Mhm. Als etwas Bedrohliches, als etwas, was ihm auch die Sicherheit genommen hat. Also da gab es keine gesunde ein gesunder Umgang mit Konflikten und mit Streit, ja, dass man die anderen vielleicht auch aussprechen lässt, dass es danach eher so ein klärender Sturm, also so ein reinigender Sturm ist, wo man hinterher wieder zusammenkommen kann, sondern vielleicht etwas, was tagelang zu Streit geführt hat, vielleicht zur psychischer oder physischer Gewalt, etwas, was tagelang dann zum Liebesentzug geführt hat, dass die Eltern vielleicht dann nicht mehr wirklich für die Kinder zur Verfügung standen oder sogar die Kinder mit reingenommen haben in den Streit, quasi, dass sie auch über die Kinder ausgetragen wurden. Der weiß nicht, wie man gesund Meinungsverschiedenheiten ausdiskutiert.
Ja, umgekehrt das Gleiche. Es gibt Menschen, die so gewöhnt sind, dass es Mord und Totschlag geben muss in gesunden Beziehungen, weil sie es nicht anders kennen, dass wenn sie dann mit jemandem zusammen sind, der nicht streitet, und mit nicht streiten, ich glaube, ich muss das nochmal genauer definieren, weil viele Menschen dann überhaupt nicht verstehen, was ich meine. Ich meine, für mich ist Streit, wirklicher Streit, so wie ich es für mich definiere, immer laut und immer irgendwie ein bisschen unter der Gürtellinie früher oder später und sehr unproduktiv. Alles andere ist für mich Diskussionen, kein Streit. Mhm. Wenn also jemand, der Mord und Totschlag gewöhnt ist und laut werden und ausrasten und manchmal miteinander reden und keine Ahnung was, mit jemandem zusammenkommt, der einfach sehr ruhig ist und Dinge ausdiskutiert, aber eben nicht Teller schmeißt, dann gibt es auch da wieder ein Problem. Weil dann fehlt das Drama.
Du, die Person, die Drama kennt und Drama lebt, trifft auf jemanden, der wegrennt und nicht redet.
Und dann fehlt das Drama. Mhm. Weil Drama fühlt sich ja sicher an. Also nicht, dass es Spaß machen würde, aber es ist ja das, was man kennt.
Mhm. Absolut.
Also es ist beeindruckend. Immer wieder.
Ja, aber ich würde mich davon loslösen, mich selbst irgendwie in eine fixe Schublade zu stecken. Dann weißt du vielleicht, was du gerade für ein Muster fährst und dann kannst du dem Ganzen auf den Grund gehen. Aber da spielen ja auch, sagen wir mal, du bist wirklich auf dem Weg zu dir, da spielen ja nicht nur deine Themen mit rein, die du nicht mehr willst. Oft ist es so, oft bin ich ja heute, wie ich bin, aufgrund Themen, die ich nicht mehr haben möchte. Das ist, wenn ich dann Trauma habe und die nicht mir nicht anschaue. Sondern da gibt es auch deine Werte. Und dann gibt es Menschen, für die Freiheit beispielsweise, wenn es wirklich kein Weg von Unfreiheit und Abhängigkeit ist, dann gibt es einmal einen Beziehungstyp beispielsweise, der in der Beziehung mehr Raum für sich braucht. So, das kann ja auch sein, dass ich lerne, wie die andere Person ist, aber das nicht als Bedrohung empfinde. Das ist der Unterschied. Dass wenn die Person sagt, du, ich gehe jetzt mal rüber ins andere Zimmer mit einem Buch, dass die zweite Person sich nicht denkt, oh mein Gott, sie will nicht mehr mit mir abhängen. Oder ich irgendwie ist ein
Was habe ich denn jetzt gemacht? Was
habe ich gemacht? Genau.
Ja.
Wieder auf sich selbst beziehst und einfach sieht, das ist einfach etwas, was die andere Person braucht, Zeit mit sich selbst. Und das heißt nicht, dass sie nicht Zeit mit dir verbringen will. Sie braucht Zeit für sich, nicht Zeit ohne dich. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja.
Wenn wir uns das jetzt alles mal von oben angucken, also wir haben zumindest bis jetzt festgehalten, dass sich immer exakt die Menschen treffen, die, je nachdem, wie es läuft und je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte, entweder das größte Entwicklungspotenzial haben oder das größte Konfliktpotenzial. Im Grunde genommen beides das Gleiche, aus verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Ich glaube tatsächlich auch, dass Beziehungen deswegen so schnell scheitern heute. Weil man nicht mehr das Commitment hat wie früher. Früher gab's, warst du verheiratet und dann ist das so geblieben, Punkt.
Ja,
und es gab andere, wie soll ich das denn sagen, Ziele und Hintergründe, so eine Partnerschaft einzugehen. Es war nicht nur aus Liebe, es war für die Familie, aufgrund einer Familiengründung, weil man das so macht, weil man abhängig war voneinander, auch finanziell. Das waren andere Dynamiken, andere Strukturen früher, weshalb das teilweise 60 Jahre gehalten hat, nicht zwangsläufig aus Liebe und weil die Beziehung oder die Ehe so gut gelaufen ist. Heute haben wir ja alle Freiheiten, die wir haben wollen und wir müssen nicht zusammenbleiben. Wir können ein Thema heiraten und es wieder scheiden lassen, wenn wir da Bock drauf haben oder gar nicht heiraten oder alleine bleiben oder was auch immer. Ich glaube aber auch, dass dadurch das Commitment extrem flöten gegangen ist, weil Menschen meiner Meinung nach zu schnell die Flinte ins Korn werfen und nicht gucken, wo ist denn da jetzt das Thema, sondern das eine Zeit lang laufen lassen, ohne groß zu kommunizieren, sich selbst irgendwie mal zu reflektieren und zu überlegen, was zeigt mir das denn jetzt? Oder mit dem Partner überhaupt darüber zu sprechen, was läuft nicht, was kommt bei dir gerade alles hoch, sodass man sich gemeinsam entwickeln und wachsen kann, sondern man datet ein bisschen, dann ist man ein bisschen zusammen, dann wartet man vielleicht so ein halbes Jahr oder Jahr und merkt dann, schwierig. Das macht Sachen mit mir, die finde ich nicht gut. Und deswegen finde ich den ganzen Coaching und Selbstentfaltungsmarkt manchmal so gefährlich, weil das eine sehr ego-bezogene, oberflächliche Sache ist. Also so im Sinne von, was mich nicht glücklich macht, kommt weg.
Ja, absolut.
Ja, was dich nicht glücklich macht, sollte weg. Aber erst, wenn du rausgefunden hast, warum es dich nicht glücklich macht. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst.
Unterschied.
Das Thema ist nur, glücklich, viele definieren dieses, mein Ziel ist es, glücklich zu sein. So.
Ja, ist halt eine Entscheidung, ne? Es ist nicht.
Ja, zum einen. Und ist glücklich das gleiche wie zufrieden sein? Und ist glücklich sein wirklich glücklich sein? Oder ist es eher ein nicht mehr glücklich sein von der, nicht mehr unglücklich sein von der Energie?
Ja.
Und wenn ich in der Partnerschaft bin, ich stimme dir da vollkommen zu, dass die Leute viel zu früh, in meiner Meinung nach, die Beziehung beenden. Natürlich vorausgesetzt, es gibt keine physische Gewalt, dass da Missbrauch passiert, davon sprechen wir gar nicht. Nee. Ja. Sondern, dass die ganze Zeit, also was eigentlich passiert ist, ist, der Partner drückt meinen Knopf und hat den Daumen drauf, die ganze Zeit. So. Und anstatt, dass ich mir anschaue, woher dieser Knopf herkommt, blame ich die Person, die den Finger drauf hat die ganze Zeit und trage keine Verantwortung für meine eigenen Themen. Und Leute, ich verspreche euch, wenn ihr in die nächste Partnerschaft geht mit diesem Knopf, dann wird ein weiterer Partner oder Partnerin kommen und sie oder er wird ihn genauso drücken. Das Thema ist nicht weg. Es wird in jeder Partnerschaft nochmal getriggert, so lange, bis du dir dein eigenes Thema anschaust. Und dann gehst du eigentlich, weil es für dich unangenehm ist, dass jemand deine Knöpfe drückt. Nicht, weil irgendwie, nein, du gehst, weil du nicht bereit bist, dir dein eigenes Thema anzuschauen, es für dich unangenehm ist und du lieber flüchtest, als die Eigenverantwortung zu tragen.
Und ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den ich raus wollte, weil es für viele und auch teilweise für mich in den vergangenen Jahren nicht so einfach ist, festzustellen, wann ist es jetzt genau mein Thema? Wie sieht diese Eigenverantwortung aus? Ich rede über sowas ja sehr, sehr oft. Und ich habe, oh Gott, also TikTok, ne? TikTok habe ich noch nicht so richtig verstanden. Nämlich exakt zu dem Thema ist ein TikTok-Video von mir, wie sagt man das, viral gegangen. Mhm. Und hatte, als ich heute Morgen geguckt habe, glaube ich 120.000 Views oder so. Mhm. Was aber auch bedeutet, dass wenn das so viele Menschen sehen, die mir ja eigentlich nicht folgen und gar nicht im gleichen Mindset unterwegs sind, da sehr viele Kommentare drunter sind, die schwierig sind. Mhm. Ich habe in diesem Video also gesagt, niemand macht dich wütend, sondern du wirst wütend. Niemand macht dich traurig, sondern du wirst traurig. Das heißt also, dass deine Emotionen eine Reaktion auf ein Verhalten oder eine Situation sind und es damit in deiner Verantwortung liegt, zu gucken, warum.
Hundertprozentig.
Ich sag mal so. Also Menschen mögen diese Aussage nicht so.
Nee, dann gibst du ihnen ja Eigenverantwortung.
Man müsste ja Verantwortung übernehmen. Aber, und genau das ist es, wo ich sage, da müssen wir vielleicht oder du die Leute mal abholen. Wie mache ich das? Und bis zu welchem Punkt ist das in Ordnung? Weil da kamen dann natürlich so Beispiele wie, ja, ich kriege eine gefeuert und darf dann nicht sauer sein oder was.
Ja gut, darum geht's. Das ist jetzt wieder der Fall, wo physische Gewalt mit reinspielen, ne?
Ja. Oder, keine Ahnung, meine Frau betrügt mich, natürlich bin ich dann sauer und traurig. Mhm. Also ab welchem Punkt, weil ich glaube, die meisten verstehen das so, als müssten sie ihre eigenen Emotionen managen und dann das, was passiert, hinnehmen.
Nein.
Aber darum geht es ja gar nicht. Es ist ja ein Unterschied, meine eigenen Knöpfchen zu finden und mit Eigenverantwortung dran zu gehen und den Bullshit von anderen Menschen hinzunehmen. Aber wo ziehe ich da die Grenze? Weil die, wie gesagt, da haben Menschen, und ich hatte damit auch ein Riesenproblem zu gucken, okay, also erstmal ist das mein Thema, okay, gucke ich mir an, aber wie gehe ich jetzt trotzdem mit der Situation um? Weil mein Thema zu erkennen und aufzulösen, heißt ja nicht automatisch, dass ich die Situation, die das ausgelöst hat oder dieses Knöpfchen gedrückt hat, so akzeptieren und hinnehmen zu müssen. Also wie gehe ich daran, wenn ich jetzt in einer Beziehung stecke und meine Knöpfchen werden gedrückt, mit mir wird irgendwie umgegangen, wie es mir nicht gefällt. Und ich merke, da kommen Themen hoch. Wo ziehe ich da die Grenze? Was mache ich? Wie gehe ich damit um? Wie sieht diese Eigenverantwortung aus?
Also zunächst einmal, so, da, ja, ich hatte meinen Klient, ja, und da gab es eine Situation, da hat seine Frau den Kühlschrank aufgemacht und hat gesagt, oh, da ist nichts mehr drin. Er ist daraufhin komplett ausgerastet.
Hat er als Aufforderung verstanden, ne?
Nein, als Kritik. Nein? Du bist nicht in der Lage, uns zu versorgen.
Oh, wow.
Nichts Lust. So, also sie hat Folgendes gesagt. Der Kühlschrank, oder da ist nichts mehr drin, was sie meinte ist, und wir müssen wieder mal einkaufen gehen. Mhm. Raus kam an der Geschichte sein Ausraster. Und dazwischen gibt es den Interpretationsfreiraum. Und hat er in rein interpretiert? Sie will mir damit sagen, dass ich nicht in der Lage bin, die Familie zu versorgen, dass ich nichts nutz bin und so weiter und so fort. So, also was ich draus mache zwischen der Situation A, dem Ausraster hinten dran und der Raum dazwischen, dieser Bewertungsraum und der Interpretationsraum, der entsteht oft aus meinen eigenen Themen. Der hat jetzt mit Wut reagiert in dem Moment und ist komplett ausgerastet. So, und da hätte man sich auch fragen können, wie lässt mich diese Aussage gerade fühlen? Was sagt die Person wirklich, wenn ich nur den Wortlaut nehme? Was hat sie gesagt? Und wie lässt es mich fühlen? In seinem Fall wie nichts muss. So, wie jemand, der nichts drauf hat und nicht in der Lage ist, irgendjemanden zu versorgen. Woher kenne ich das Thema? Woher kenne ich woher kenne ich dieses Gefühl, wie ich mich gerade fühle? Nicht, was sie gesagt hat, sondern woher kenne ich es, dass ich mich jetzt nicht geliebt fühle, nicht gebraucht fühle, bedroht fühle? woher kenne ich das? Wie alt ist das Gefühl, was ich gerade fühle?
Es ist so schön, dass du exakt diese Fragen stellst, weil ohne, dass wir uns vorher abgesprochen haben, das sind exakt die Fragen, die ich mir stelle, wenn ich merke, dass ich getriggert bin. Mhm. Es macht keinen Spaß, ganz ehrlich nicht. Ne? Aber wenn ich das merke, und ich finde, es ist ganz gut zu erklären, also wie ich... Die meisten wissen noch nicht, wann bin ich getriggert und wann nicht. Wann bin ich einfach nur irgendwie gerade sauer und wann ist es ein Trigger? Ich merke das immer daran, dass das Gefühl nicht zur Situation passt.
Genau, wenn die Reaktion unverhältnismäßig ausfällt. Also gemessen an dem, was im Außen passiert ist, wenn jetzt so eine tiefe Trauer oder so ein Riesenausraster, also wenn deine Reaktion unverhältnismäßig zu dem ist, was im Außen passiert ist. Mhm. Und man so in Rage ist und man das Gefühl hat, ich kann es nicht, also es übermannt mich.
Ja, genau. Und dann setze ich mich tatsächlich hin. So lange, bis ich es zuordnen kann. Also manchmal dauert es auch erstmal, bis ich überhaupt verstehe, was ich gerade fühle. Das muss man ja auch erstmal irgendwie sortieren können, bis man dem Kind einen Namen geben kann und weiß, was ist das gerade überhaupt. Und dann zu überlegen, woher kenne ich das? Wann ging es mir schon mal so?
Ja, und man kann ja auch ruhig sich hinsetzen und sagen, erstmal die Situation beschreiben. Aber Achtung, ohne Bewertung. Wie wenn du dir so einen Schwarz-Weiß-Film angucken würdest. Was genau ist passiert? Also ohne rein zu interpretieren, nichts. Also wirklich, wie es ist, als ob man als Beobachter sich so einen Schwarz-Weiß-Film anschaut und das man ganz normal beschreibt. Und dann zu sagen, was habe ich verstanden? Welche Gedanken hatte ich dazu? Welche Emotion? Wie habe ich dann daraufhin reagiert? Und was ist meine Erkenntnis hinten dran? Also ist es wirklich so, wie es ist? Stimmt das, was ich mir selbst erzähle?
Und vor allen Dingen, was ich auch immer mache und eine ganz großartige Frage finde, und es hilft, das aufzuschreiben, wie könnte der Satz oder die Situation, die Aussage, die mich so wahnsinnig gemacht hat gerade, wenn ich versuche, mich rauszuzoomen und mein Muster und alles, was ich erlebt habe, wegzulassen, alles, was ich gerade empfunden habe, wie könnte das noch gemeint sein? Also welche verschiedenen Blickwinkel auf diese Situation oder auf diese Aussage gibt es? Anstatt das, was ich verstanden habe. Wenn jetzt also die Aussage ist, im Kühlschrank ist nichts mehr drin, was könnte damit noch gemeint gewesen sein? Also welche verschiedenen Blickwinkel auf diesen Satz gibt es? Ja. Da gibt es ja zum Beispiel dieses Vier-Ohren-Modell von, wie heißt der gute Mann? Friedrich von Thun oder so. Wo es eben auch heißt, dass ein und die gleiche Aussage so verschieden gemeint und aufgefasst werden kann. Und dann durchzuspielen, okay, was kann es denn noch gewesen sein? Vielleicht war es auch einfach nur eine Feststellung. Der Kühlschrank ist leer. Punkt. Ich wollte dir einfach mitteilen, dass der Kühlschrank leer ist. Da ist einfach nichts drin. Du brauchst nicht auch so machen. Punkt. Oder Variante 2, wie du es gesagt hast, wir müssten mal wieder einkaufen gehen. Variante 3,
wir müssen bestellen.
Wir müssen bestellen.
Genau.
Oder Mist, ich habe vergessen, einkaufen zu gehen. Kann ja auch mit dir gar nichts zu tun haben. Vielleicht habe ich mir selbst Vorwürfe gemacht, weil ich vergessen habe, einkaufen zu gehen und jetzt der Kühlschrank leer. Also es gibt ja Millionen Varianten, das jetzt irgendwie zu interpretieren, außer das, was ich verstanden habe.
Genau, und ich verstehe es so, wie mein Thema hinten dran ist. Also ich verstehe es, ich höre es durch meine Filter. Ja. Durch meine nicht verarbeiteten Themen und meine Filter.
Aber genau das ist es, was ich eingangs gesagt habe zu Neurobiologie und Psychologie. Dein Gehirn interpretiert und versucht, Dinge vorherzusagen aufgrund von Erfahrungen. Das ist der Job deines Gehirns. Hast du diese eine Erfahrung 10-mal gemacht, ist das abgespeichert und du gehst automatisch davon aus, dass das beim nächsten Mal auch so passieren wird. Es versucht, dich am Leben zu halten. Es ist eben in den Situationen nicht ganz so hilfreich, aber es ist der Job deines Gehirns. Also eigentlich macht das alles richtig. Da kannst du dir auf den Kopf tätscheln und sagen, hast du fein gemacht. Ganz fein hast du das gemacht, aber ich brauche das heute nicht, danke. Mhm. Und dann überlegst du nochmal neu.
Ja, und wenn man da schon vielleicht einen Schritt weiter wäre, könnte man auch sagen, du, ich habe gerade verstanden,
Ja.
dass du mir sagen willst, dass ich irgendwie nichts drauf habe. Und dann hat die andere Person die Chance zu sagen, hä, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir bestellen müssen, weil nichts mehr da ist und wir können gerade nicht kochen.
Wenn es vielleicht für den einen oder anderen in der Situation noch zu herausfordernd ist, so verletzlich zuzugeben, was das gerade mit mir gemacht hat, ne, so wie du es gerade kommuniziert hast, ist ja, ich habe gerade verstanden und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin nichts nutz oder so. Für manche ist das schon eine Nummer zu viel. Für die ist vielleicht im allerersten Schritt Fragen
Genau, was hast du
eine
damit gemeint?
Option.
Ja.
Ne? Also statt zu sagen, das ist bei mir angekommen und so fühle ich mich gerade, einfach zu fragen, wie genau hast du das jetzt gemeint? Oder was wolltest du mir denn damit sagen? Der Kühlschrank ist ja
Ja,
okay,
wobei
aber.
die beiden Fragen gepackt mit der Emotion. Wie hast du das gerade genau gemeint?
Ne, da
Was
muss
willst
man
du
sich
mir
schon ganz
gerade
kurz,
sagen?
nee, 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 da muss man sich vorher schon kurz reguliert haben, den
Genau.
Trigger feststellen, einmal atmen und neugierig, liebevoll nachfragen. Ich meinte nicht provokant
So,
nachfragen.
aber dieses einmal durchatmen, und das ist ja schon, das sind ja schon 2 Schritte weiter. Das hieß ja, ich könnte ja meine Emotion mit der, dann könnte ich ja mit meiner Emotion schon umgehen. Und zu
Ja,
sagen,
zumindest, du musst ja noch nicht mal richtig komplett reflektiert haben in 3 Sekunden, sondern einfach nur merken, okay, gerade irgendwas passiert. Stopp. Weiß nicht, was gerade passiert, aber irgendwas verstehe ich gerade falsch. Stopp, runterfahren, erst nachfragen.
Aber selbst zu sagen, ich habe gerade verstanden, dass ich das machen soll, ich hätte es machen sollen. Also selbst wenn er sagt, du, ich bin gerade irgendwie wütend, selbst das, ich bin gerade irgendwie wütend, ich habe verstanden, dass ich das machen soll oder dass es meine Aufgabe gewesen wäre oder so. So, dann hat die andere Person eine Chance drauf zu reagieren. Weil das andere ist wieder, was hast du denn damit, also für eine gesunde Kommunikation ist es schon wichtig, dass wir in Ich-Form sprechen. Das Einzige, was du wirklich weißt, ist, was bei dir abgeht. Ich habe verstanden, dass. Ich fühle mich gerade so und so. Wenn ich wieder, ne, wenn ich wieder in du hast oder du hast gerade das und das zu mir gesagt, dann weiß ich nicht, wie zielführend das Gespräch wird.
Ich weiß, wie
Mit
zielführend
der.
das Gespräch wird, nämlich gar nicht.
Ja, genau.
Ja.
Also wir in der Partnerschaft, du bist doch schon verletzlich. Du bist es doch bereits. Das heißt, ob du es
Ja,
jetzt zeigst oder nicht.
wir suchen halt alles dafür zu tun, das erstens nicht zu fühlen und zweitens nicht so offensichtlich zu machen. Ne?
Ja, aber dann hat der Partner und deine Partnerin auch die Chance, dich wirklich zu sehen. Dich. Nicht die vorangeschobene Wut, sondern
Ja,
dich.
ich glaub, wir haben sowohl männlich als auch weiblich alle ein Thema mit dieser Verletzlichkeit und mit unseren Unsicherheiten und das Gefühl, dass wenn wir zugeben, dass wir gerade verletzlich sind, Bedürfnis XY haben oder was auch immer, dass wir noch angreifbarer sind oder dass wir als schwach gesehen werden. Und ich weiß nicht, wie oft ich in der letzten Zeit sowohl von Frauen als auch von Männern gehört habe, dass sie das vor ihrem Partner nicht sein wollen.
Ja.
Nicht, noch nicht mal nur, weil sie Angst haben, dass das ausgenutzt wird, sondern weil es unattraktiv ist. Weil wir alle eingebläut bekommen haben, dass Unsicherheiten unsexy sind.
Ja, aber das, sorry, das ist für mich der größte Bullshit, wenn ich es genauso
Männer
sagen
haben
kann.
Angst, ihre
Ich
Männlichkeit
weiß,
zu
ja.
verlieren und als weniger Mann wahrgenommen zu werden. Und wenn sie nicht mehr männlich genug sind, dann ist das unsexy. Dann sucht sich das Weibchen einen anderen Höhlenmensch mit größerer Keule, der männlicher ist und gar niemals Angst hat und keine Unsicherheiten. Mit größerer Keule. Das hat dich gerade zum Lachen gebracht, ne?
Ja, sorry. Okay, erzähl
Okay. Ist mir erst nach deinem Lachen aufgefallen. Aber gut, jetzt hatten alle was davon. Also mit größerer
weiter.
Keule. Und Frauen haben das Gleiche, wenn es beispielsweise, also ich glaube, das ist wie Brené Brown gesagt hat. Bei Männern ist der größte Shame-Charm-Trigger die Männlichkeit
Ja.
und bei Frauen Body-Shaming. Sobald sich eine Frau irgendwie unwohl, ungeliebt, unsexy gerade fühlt, weil Bad Hair Day, weil, weiß ich nicht, abgenommen, zugenommen, ein Pickel irgendwo, Oder sie fühlt sich in dem Outfit irgendwie nicht heiß genug oder was auch immer, gibt sie das nicht gerne zu? Oder Unsicherheiten im Allgemeinen, weil es super wichtig ist, als Frau selbstbewusst zu sein, weil Selbstbewusstsein ist voll attraktiv. Alles andere ist super unsexy.
Ja gut, aber ist Selbstbewusstsein nicht auch, sich seiner selbst bewusst zu sein in dem Moment mit allem, was da ist?
Ja.
Und dann dementsprechend auch zu handeln?
Also in unserer Wahrnehmung von Selbstbewusstsein vielleicht, indem wie es in der Gesellschaft wahrgenommen wird, nicht. Da ist ja Selbstbewusstsein die Definition von, ich finde mich geil, ich bin super und ich brauche keine Männer.
Ja, das ist übrigens, dass das bei Männern der größte Shame-Punkt ist, kann ich auch nur aus meiner Arbeit bestätigen, wirklich. Also wie viele Männer damit strugglen, dass sie sich nicht erlauben, ihre Emotionen zu zeigen oder sich auch mal fallen zu lassen. Ne? Auch da. Aus Angst, dass sie nicht männlich genug wirken, ist kein Spaß mehr. Und da hängt so viel Leid hinten dran. Da sind so viele Themen. Und
ich glaube aber, dass das auch mit, und auch da ziehen sich immer die Richtigen an, Ich glaube, dass das mit auch damit zusammenhängt, dass sehr, sehr viele Frauen das auch nicht ertragen, wenn ihr Mann zu verletzlich und zu emotional ist oder sich mal fallen lässt oder mal zusammenbricht.
Nee, das sind aber die Frauen, die ihre Sicherheit beim Partner ausgelagert haben.
Exakt.
Also sie wollen
das meine ich, da finden sich ja auch wieder die Richtigen.
Genau.
Ein
genau.
Mann, der ein Problem damit hat, das ausleben zu können und sich zu trauen, trifft dann aber auch eine Frau, die damit auch überhaupt nicht umgehen kann.
Nö, die dann sagt, reiß dich zusammen.
Das ist
bestimmt für einen Mann.
Exakt.
Ja, genau, absolut. Aber Leute, ich meine, zurück zum Thema Verletzlichsein. Wir sind verletzlich. Das ist eine menschliche Eigenschaft. Keiner von uns ist nicht verletzlich. Jeder ist es. So, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Warum nicht die Beziehung so gestalten, dass sie ein Safe Place wird?
Hm.
Warum die Beziehung nicht so gestalten, dass man sich beim anderen fallen lassen kann? Und das fängt aber auch natürlich wieder mal bei der Arbeit bei mir selbst an. Wie finde ich mich, wenn ich gerade mich nicht super geil finde und nicht irgendwie eine 10 von 10 an dem Tag bin? Wie gehe ich mit mir selbst um, wenn ich mich vermeintlich schwach fühle? Ne, wenn ich mich gerade irgendwie nicht so mag? Und das spiegelt sich auch wieder in der Beziehung mit meinem Partner. Wir sind alle verletzlich. Also, dass du das umgehen willst, viel Spaß. Das wird dir nicht gelingen.
Nee.
Die Frage ist, warum nicht zulassen? Also, warum nicht etwas gestalten, wo man auch mal verletzlich sein darf und sein kann?
Ja. Und ich finde, ich möchte gleich noch auf Tipps und Tricks eingehen, wie wir das zumindest oberflächlich betrachtet irgendwie angehen können, weil natürlich kannst du jetzt nicht sagen, wie man das allgemein betrachtet machen muss, weil das ist natürlich immer super individuell. Ne? Es sind immer irgendwie individuelle Trigger und Konstellationen, die da aufeinandertreffen. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Tipp, weil ich es einfach auch aus gesundheitlicher Perspektive so wichtig finde.
Mhm.
Weil das vergessen, glaube ich, die meisten Menschen haben nicht auf dem Schirm, wie viel aufgrund des Potenzials zu einer Beziehung, und zwar entweder Potenzial in Richtung Wachstum und Heilung tatsächlich, aber auch in Richtung Konflikt und Stress, so eine Beziehung hat.
Mhm.
Die Einrichtung ist für mich als Mensch, als Ganzes, als Seele sehr heilsam, weil ich wachsen kann. Nicht mein Partner heilt mich, aber das, was die Beziehung für mich macht, ist ja aufzuzeigen, wo ich noch ein paar Punkte habe, an denen ich eventuell arbeiten könnte. Auf der anderen Seite stresst mich das aber, wenn ich es nicht angucke, so sehr, dass ich das auch gesundheitlich zeigen kann.
Ja.
Und die Psychoneuroimmunologie ist ja genau dafür da, das zu zeigen und festzuhalten. Und dadurch, dass wir mit unserem Partner ja meistens die engste Verbindung haben und auch die meiste Zeit verbringen, ist es ja entweder ein dauerhafter Stressor,
mhm,
oder ein dauerhafter Safe Space. Wenn ich also, wenn mein ganzes Leben sowieso gerade irgendwie zusammenbricht, ich finde meinen Job scheiße, ich habe vielleicht kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern oder zu meiner Familie im Allgemeinen, die ganze Corinna-Situation aktuell macht mich völlig wahnsinnig und es ist sowieso gerade sehr, sehr viel in meinem Leben los, dann habe ich entweder einen Safe Space und ich kann nach Hause kommen und ich werde aufgefangen und ich habe jemanden, mit dem ich durch diese Zeiten durchgehen kann. Das ist rein psychoneuroimmunologisch gerade in Krisenzeiten das Wichtigste, dass man Halt hat und jemanden hat, mit dem man das durchstehen kann. Oder ich komme nach Hause, kann mit meinem Partner da nicht drüber sprechen und habe dann noch mehr Stress, weil da auch nichts läuft, weil wir uns die ganze Zeit ständig gegenseitig triggern. Und je mehr Stress wir in unserem Alltag haben, desto mehr Stress, also desto mehr Load haben wir ja emotional und im Nervensystem. Das heißt also, die Reibungspunkte werden noch größer, weil meine Zündschnur ja noch viel kürzer ist. Mhm. Und ich fuck mich zu Hause noch mehr ab. Wenn das ein paar Jahre so geht, was glaubst du denn, was das mit deinem Nervensystem und mit deinem ganzen Körper stellt? Wie viel Stresshormone da ausgeschüttet werden, wie unglücklich das macht und wie sich das auf dein ganzes Leben auswirkt, wenn du da nicht aufpasst. Deswegen finde ich das gesundheitlich so relevant, weil auch ich habe schon so viele Klienten gehabt, die mit Symptomen kamen. Und wenn wir dann angefangen haben zu gucken, okay, wann hat das denn angefangen und so weiter und so fort, ach, was meinst du, bei wie vielen das in der Beziehung angefangen hat? Als mein Ex-Freund das und das und das, als mein Partner das und das und das, als wir zusammengezogen sind. Ich meine, klar, kannst du dann auch gucken, hast du vielleicht eine Schimmelbelastung in der Wohnung oder, keine Ahnung, Asbest. Gibt es irgendwelche biologischen Faktoren, die dafür sorgen, dass seitdem du umgezogen bist, Symptom XY da ist? Nein? Dann könnte es vielleicht was damit zu tun haben, dass du jetzt mit deinem Partner zusammen wohnst. Wie ist denn die Beziehung seitdem so? Welche Themen sind da hochgekommen? Und ich möchte nicht sagen, dass es die Schuld des Partners ist, sondern dass so eine Beziehung eben so viel aufzeigt und so viel triggert, dass sich das gesundheitlich zeigen kann.
100%ig, klar.
Und gerade wenn wir sehr committed sind und an deinem Beispiel zum Beispiel, du bist jetzt wie lange mit deinem Partner?
14 Jahre.
14 Jahre. Jetzt stell dir mal vor, es wären 14 Jahre miese Beziehung.
Du?
Ja. Das ist dein halbes Leben fast.
Das ist mein halbes
Leben. Also in deinem Fall jetzt. Weißt du, das kannst du doch nicht machen.
Nee, aber wie gesagt, da passiert ja auch oft dieses, ich beende sie bei der ersten großen Krise. Oder ich halte es aus, weil meine Angst davor, allein zu sein, viel größer ist. Und ich auf keinen Fall allein sein möchte und lieber in einer Beziehung drin stecke, in der ich unglücklich wirklich bin. Also dass es wirklich Faktoren gibt, die für mich eigentlich nicht tragbar sind. Das ist ja auch Stress pur. Mhm. Oder aber ich krempel mal die Ärmel hoch und mache meine innere Arbeit. Weil meist glaubst du, was in 14 Jahren alles hochgetriggert wurde bei uns beiden?
Wahrscheinlich einiges.
Einiges. Das war meine beste Ausbildung. Ja. Also das ist, also deswegen, es ist, weil viele sagen ja, ihr wirkt sehr harmonisch. Ja, mag sein. Aber du, die Arbeit, die wir reingesteckt haben und wie nackt wir uns gesehen haben, seelisch nackt und verletzlich, ist kein Spaß mehr.
Ja, das muss man wollen. Und man braucht halt auch zwei Parteien, die so committed sind.
Ja.
Dass sie beide die Arbeit machen wollen.
Aber auch da, es passiert nicht gleichzeitig.
Nee.
Als ich angefangen habe, bei mir zu arbeiten, wollte mein Mann nichts davon wissen. Und ich bin natürlich, habe ich den Fehler gemacht, wie jeder, der anfängt, und bin missionieren gegangen. Oh, Schatz, das musst du lesen, das musst du dir angucken, da musst du hingehen, mach doch mal eine Aufstellung. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich genau das Gegenteil bewirke. Und dass, wer bin ich denn, dass ich entscheide, wann dein Entwicklungsweg anfängt? Bin ja ich und ich kann nur sagen, wann meine anfängt. So. Und dann war das erstmal anderthalb, zwei Jahre so, dass er da gar kein Interesse daran hatte. Und natürlich birgt es die Gefahr, dass man sich trennt. Wenn der eine immer mehr an sich arbeitet und immer tiefer kommt und der andere sich jahrelang verschließt, na klar, das Risiko besteht. Und trotzdem ist es wert.
Ja, aber das Risiko besteht ja auch an, also wenn du es nicht genau machst.
Absolut.
Wenn gar keiner an sich arbeitet und ihr triggert euch sowieso schon, dann ist ja das Potenzial für eine Trennung genauso gegeben.
Ja, genau. Und hat irgendwann kam bei ihm, war bei ihm der eigene Leidensdruck so hoch, dass er angefangen hat, selber auch quasi Familienaufstellungen für sich machen zu lassen und selber zum Coaching zu gehen und so weiter und so fort.
Ja. Hast du denn so ein kleines Einmaleins, was du jedem Menschen in der Beziehung raten würdest? Weil wir haben jetzt so viel besprochen. Und es sind, also ich finde es tatsächlich schwierig, das jetzt irgendwie in Kurzfassung als Tipp zu geben. Mhm. Aber was ich vorhin, vielleicht teilst du ja die Idee mit mir oder findest sie genauso gut. Als wir es vorhin hatten von Bedürfnissen und von Kommunizieren, hatten wir es ja auch von diesem Video, von dem Typ mit sozusagen mehr oder weniger einer Bedienungsanleitung. Mhm. Jetzt kommen Menschen ja nicht mit einer Bedienungsanleitung. Mhm. Und ich hatte mir vorhin gedacht, wie schön es eigentlich wäre, wenn man dem anderen tatsächlich so eine Art Bedienungsanleitung geben würde. Also wenn man direkt von Anfang an kommuniziert, wenn ich streite, dann so und so und so. Wenn ich abgefuckt bin und das und das und das passiert ist, dann bin ich so und so und so und dann brauche ich von dir so und so und so. Dass man gar nicht in Versuchung kommt, das in den sowieso schon emotional geladenen Situationen nochmal kommunizieren zu müssen, wenn man auch gar keine Lust mehr hat, sein Bedürfnis gerade zu kommunizieren, sondern vorab schon darüber spricht, wie funktioniere ich als Individuum und wie möchte ich, dass du in verschiedenen Situationen mit mir umgehst?
Mhm. Ja, übrigens ist so ein Beziehungsworkshop einer meiner größten Ziele, weil ich glaube wirklich die meisten Missverständnisse, also ja. Es ist so loaded mit Missverständnissen, das ist kein Spaß mehr. Also, jetzt.
Ich wette, ich kriege nach heute Nachrichten. Bezüglich Beziehungsworkshops.
Ja.
Aber wie
also, natürlich eine der wichtigsten Sachen ist, fangen wir bei den Basics an. Respekt. Und jetzt würdest du jetzt vielleicht meinen, das ist was selbstverständlich ist, ist es aber nicht. Wie oft man in einer Beziehung unter der Gürtellinie geht, ist kein Spaß mehr. Mach das bitte nicht. Weil alles, deine ganze Message, die du eigentlich überbringen willst, geht flöten, wenn der Ton nicht stimmt. Wirklich, der Ton macht die Musik. Und das ist dann wie eine Barriere. Und die Art und Weise, wie du Sachen sagst, sorgt dafür, dass der andere entweder empfänglich ist oder sofort zumacht.
Ja, und Gesagtes kann nicht mehr zurückgenommen werden.
Nein, Respekt ist das Wichtigste überhaupt. Respektier dich selbst, respektier deinen Partner. Keine Beleidigung, ja, nicht unter die Gürtellinie gehen. Das ist der Mensch, den du ausgewählt hast, dass er mit dir zusammen lebt. Okay? Und wenn du da irgendwie ein Safe Place generieren möchtest, haben Beleidigungen dann nichts zu suchen. Den anderen so lassen, wie er ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, nicht in dem Sinne, nicht, nein, Achtung, ich muss das jetzt definieren. Wir sind ja alle sehr unterschiedlich. Und oft kommen wir in die Beziehung und haben eine Vorstellung davon, wie unser Partner, unsere Partnerin sein müssen, damit wir möglichst glücklich sind. Das ist wiederum dein Thema. Wer ist deines Glückes Schmieds? Du. Dein Partner so zu ändern, dass du dauerhaft glücklich bist, wird zu Unglück führen. Auf beiden Seiten. Das heißt, dein Partner ist nicht, das ist nicht seine und ihre Aufgabe, sich so zu verändern, dass du dich möglichst sicher und glücklich fühlst. Das sind Sachen, die du in dir verankerst. Weil dann, wie gesagt, wenn mein Partner dann in sein Zimmer gehen will, weil er ein Buch lesen möchte, ist das für mich kein Thema mehr. Also wirklich zu schauen, welches Bedürfnis steht hinter meinen Themen und wie kommuniziere ich sie? Mhm. Nächstes Thema Kommunikation. Ehrlich. Also ehrlich sagen, was wirklich da ist. Und sich zeigen. Und auch verletzlich machen. Weil hey, wir können hier 10 Strategien entwerfen, wie du das vielleicht umgehst, aber das macht dein Gehirn ja schon, dass du verletzlich bist. Aber du bist es am Ende des Tages. Dann zeig es doch. Dann führt ihr keine Diskussion, die auf Missverständnissen beruht. Sag ehrlich, worum es geht, wie du dich fühlst und welches Bedürfnis du gerade hast. Dann kann der andere dich sehen. Und selbst wenn, sagen wir mal, du hast es mittlerweile drauf und du sagst wirklich, wie es dir geht und zeigst dich verletzlich und der andere trampelt seit 5 Jahren drauf, dann würde ich mir überlegen, ob das die richtige Beziehung für mich ist.
Ja, ja. Oder ich würde eventuell auch das kommunizieren. Wenn ja, ich klar, 5 Jahre lang auf mir rumtrampeln lasse, aufgrund eines Bedürfnisses, was ich habe. Und ich glaube, da steckt viel Angst dahinter, dass wenn ich meine Bedürfnisse offen kommuniziere, ich dafür verurteilt werde oder ausgelacht oder das nicht ernst genommen wird. Weil das wehtut, wenn ich das erste Mal versuche, wirklich verletzlich zu kommunizieren, mir ist es vielleicht selbst unangenehm. Mhm. Und ich vielleicht ist es mir peinlich zu sagen, dass ich heute mich so scheiße fühle, dass ich ganz gerne hätte, dass du mir jetzt sagst, dass du mich trotzdem liebst, dass ich ein toller Mensch bin und keine Ahnung was. Das zuzugeben, vor mir selbst auszusprechen und dir zu offenbaren, ist ja unheimlich aufwendig und mutig. Ja. Wenn mein Gegenüber dann sagt oder mit den Augen rollt und sagt, boah, ey, sag mal, was soll denn das jetzt? Weißt du, was ich meine?
Natürlich. Aber also, selbst da kann man reingehen und sagen, ey, du weißt gar nicht, mir ist das gerade so peinlich. Und ich habe so Angst vor deiner Reaktion. So, dann merkt der andere direkt in ernster Lage. Weil es kann auch nämlich sein, dass du was sagst in dem Moment und er denkt, du meinst, du machst einen Scherz. Weil für ihn ist ja klar, dass er dich liebt. Hm. Und denkt er hier, also willst du es gerade wirklich hören oder was? Ja. Meinst du, und die andere Person, meinst du, ich wäre dann sonst mit dir zusammen? Ne?
Ja.
Du bist gerade voll verletzlich und denkst, kannst du es bitte trotzdem nochmal sagen? Und da reinzugehen, zu sagen, vorher schon. Mhm. So, ich fühle mich gerade nicht gut. Mir ist das so peinlich. Ich fühle mich gerade richtig, weil das ist, dann sagen wir wenigstens das, was da ist. Mhm. Ja. Andere Life-Changing-Geschichte. Wenn ihr diskutiert, bitte. Also wenn der Partner A was sagt, bitte antworte erst, wenn du wiederholt hast, was du verstanden hast. Vorher nicht. Also wenn die eine Person was sagt, dann sagst du, okay, ich habe verstanden das. Dann sagst du, was du verstanden hast und dann antwortet erst der Partner darauf.
Das ist ganz lustig, weil da die Unterhaltungen werden dann aus 5 Minuten werden 3 Stunden. Nee. Wenn man ständig wiederholt, was eigentlich, weil dann ist, nee, habe ich so nicht gesagt, habe ich auch so nicht gemeint. Okay,
weil
dann
sagst du nochmal. Meine Erfahrung.
Ja, dann sagst du wieder, also okay, jetzt habe ich verstanden das. Dann sagt die andere Person wieder, nee. Weißt du, also bis ihr dann mit einem Satz durch seid.
Ja, aber stell dir mal vor, also ansonsten spricht man über 2 verschiedene Sachen.
Ja, voll. Das war auch gar nicht negativ gemeint. Also im Sinne von, es dauert ja ewig, lass es bleiben. Sondern da sieht man mal, wie lange man an einem Satz kauen kann. Ja. Bis beide den gleichen Blickwinkel und Standpunkt haben und über die gleiche Sache sprechen.
Und deswegen, umso wichtiger, bitte wiederholt, bevor ihr antwortet, was der andere gesagt hat. Damit ihr wirklich auf den gleichen Nenner seid und wirklich über die gleiche Sache spricht. Ja. Und in Ich-Form. Ich fühle mich nicht. Du, ja wegen dir und weil du so bist, wie du bist und weil du das gemacht hast. Nee. Ich.
Weil du den Müll nicht rausgebracht hast.
Genau.
Obwohl ich es dir schon 5-mal gesagt habe.
Ja, ich fühle mich nicht gehört.
Ja.
Ja, ich fühle mich auch nicht ernst genommen.
Und deswegen sage ich immer wieder, es ist hinter jedem Vorwurf steckt ein Bedürfnis.
100%.
Ein Wunsch. Manchmal wissen wir es ja selbst nicht. Da sind wir wieder beim Reflektieren. Und ihr könnt ja jetzt mal selber überlegen, an alle, die gerade zuhören, als ich gesagt habe, weil du den Müll nicht rausgebracht hast, obwohl ich es dir schon 5-mal gesagt habe, werdet ihr auf die Idee gekommen, dass da die Bedürfnisse hinterstecken, die Monja sofort erkannt hat. Monja sofort erkannt, ich fühle mich nicht gehört, ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich nicht unterstützt. Weißt du, so? Also der Wunsch ist, ich hätte gerne mehr Unterstützung, ich möchte mich fühlen, als würdest du mich hören, du möchtest, dass du mir zuhörst. Und nicht der Müll. Eigentlich.
Mhm. Interessanterweise hatten wir jetzt am Aufstellungswochenende nämlich genau das Thema, dass jemand, das ein Paar und er hat über Nacht den Salat auf der Ablage liegen lassen und nicht in den Kühlschrank getan. Und sie ist morgens reingekommen und ist ausgeflippt. Komplett. Warum? Immer muss ich alles machen. Immer muss ich mich um alles kümmern. Immer muss ich alles alleine machen. Nie denkt einer für mich mit. Nie unterstützt mich jemand. Ja, das ist auch unverhältnismäßig, Leute, ne? Also wenn ihr merkt, dass ihr ausrastet, weil etwas, ne, wie ein Salat über Nacht draußen stand oder der Kühlschrank leer ist, drauf achten. Andere Geschichte. Bitte datet euch, auch wenn ihr 20 Jahre zusammen seid. Date Nights. Wirklich. Oder Date Mornings, mir egal, wie ihr es nennt. Aber wie Begegnung.
Wie definierst du Date?
Zeit, also bewusst, ich entscheide mich bewusst, Zeit für mich und meinen Partner zu nehmen, um uns auf partnerschaftlicher Ebene zu treffen.
Mhm. Nicht im Sinne von, wir müssen jetzt gemeinsam essen gehen oder wir müssen ins Kino, sondern es reicht auch irgendwie, wir nehmen uns eine Stunde, um morgens gemeinsam, ohne Handy, Fernseher, Radio, Kind, was auch immer, zu frühstücken und uns auszutauschen.
Genau, also Zeit für dich und mich als Paar. Mhm. Du und ich. Als Paar Zeit für uns, wo wir uns begegnen und uns auch wieder sehen. Ich sehe dich. Nicht, wir machen Alltag und wir schmeißen uns die To-Dos hin und her. Und vor allem, wenn man Kinder hat, dann ist ja nochmal so, dass man auch viel am Abarbeiten ist und am Funktionieren ist. Nee. Egal, auch wenn man jetzt keine Großeltern in der Nähe hat oder egal wie. Und sei es die eine Stunde zu Hause vorm Schlafen gehen, wo nicht genetflixt wird, sondern man sagt, hier, komm, wir begegnen uns mal. Und egal, wie gestresst euer Tag ist, tauscht euch wenigstens 10 Minuten aus. Wenn ihr es gar nicht hinkriegt, dann setzt euch hin. Der eine spricht 10 Minuten und du hörst nur zu. Du bist nur zum Zuhören da. Und der andere spricht 10 Minuten über seinen Tag und der andere hört nur zu. Und dann nochmal 5 Minuten Austausch, wenn es sein muss. Also nicht aus den Augen verlieren. Keine WG draus machen. Mhm. Wo man dann lebt und Sachen abarbeitet, sondern wirklich es ist eine bewusste Entscheidung. Ich sage immer, ein Rosengarten ist ein Scheiß gegen eine Beziehung, wie viel Pflege sie braucht. Mhm. Es braucht Pflege und es braucht den Fokus auch auf die Beziehung, immer wieder mal. Natürlich gibt es Phasen, wo es schwieriger ist. Wie gesagt, wie jetzt, wenn ein neugeborenes Kind gerade kommt, direkt. Na klar. Aber nichtsdestotrotz, das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Bestandteil. Zeit für den anderen und für sich selbst zu nehmen, ist auch eine Form von Wertschätzung. Mhm. Ja. Und sich auch mal auf Sachen einlassen, die vielleicht gar nicht so dein Ding sind. Zum Beispiel, wenn der Partner Hobbys hat, die ich vielleicht nicht so cool finde, ihm oder ihr es aber total wichtig ist, dich mal mitzunehmen und es dir zu zeigen, probier es aus. Auch wenn ihr super unterschiedlich seid, muss kein Hindernis sein. Es kommt darauf an, solange ich das Anderssein des Partners nicht als Angriff darauf nehme, wie ich bin. Hm. Das heißt, nur weil der Partner ist, wie er ist, und andere Meinungen, andere Sachen vertritt und Interessen hat, heißt das nicht, dass du nicht richtig bist. Ne? Das heißt nur, ihr seid anders. Und wenn dann nicht dieses Thema damit zwischen euch wäre, dass man sich davon angegriffen fühlt, sondern im Gegenteil, dass man sagt, zeig mir mal deine Welt. Versuch mal so vorurteilsfrei und mit so wenig Schranken im Kopf daran zu gehen.
Aber genau das ist, was ich meine. Es sind die Blickwinkel. Absolut. Wenn ich einfach nur mal angenommen, ich habe einen Freund, der ein Hardcore-Fußball-Junkie ist. Und der hat eine Dauerkarte für die Eintracht, spielt selbst im Verein und guckt sich jedes Fußballspiel im Fernsehen an. Ich bin unfassbar genervt und ich kann Fußball überhaupt nicht ausstehen. Aber er möchte, dass ich mitkomme zu einem Spiel. Ich kann natürlich sagen, der Fußball interessiert mich nicht. Ich habe auch keinen Bock auf diese bierstinkenden, grölenden Menschen da vor Ort. Und das Ganze da hinfahren und dann Parkplatz suchen. Und gerade im, ich wollte gerade sagen, Commerzbank Arena Stadion, aber es heißt gar nicht mehr so. Okay. Nee.
Commerzbank Arena heißt es noch.
Nee. Wie heißt das? Hat eine andere Bank jetzt gekauft oder so. Das ist nicht mehr die Commerzbank Arena. Aber ich weiß nicht, wie das Ding jetzt heißt. Auf jeden Fall Waldstadion.
Okay.
Du musst am Arsch der Welt gefühlt in Neu-Isenburg parken und dann dahin laufen. Ja. Also sagen wir es mal so, ich habe eine schönere Vorstellung von meinem Wochenende, als dahin zu gehen, wenn ich nur das Ereignis an sich sehe. Wenn ich mich aber darauf fokussiere, was das mit mir und meinem Partner macht, wie seine Augen leuchten, das mit mir teilen zu können und ich wegen der gemeinsamen Erfahrung dahin gehe, die wir zwei zusammen machen und ich mehr von seiner Welt kennenlerne und wenn das nun mal dazugehört, ob das jetzt auch meins ist oder nicht, und er möchte mich mit in seine Welt einladen, dann ist das ein Liebesbeweis, weil er mir seine Welt zeigen möchte. Da geht es nicht um Fußball.
Genau, absolut nicht.
Wenn ich diese Perspektive einnehme, dann ist es mir auch scheißegal, was da für eine Mannschaft spielt und wie lange ich da hinlaufen muss, sondern es geht um die gemeinsame Erfahrung, um die gemeinsame Reise und um den gemeinsamen Tag und nicht um Bundesliga.
Absolut. Und das heißt ja auch nicht, dass man jedes Wochenende am Stadion steht. Aber das ist eine Form, das ist eine Art Liebessprache.
Ist es tatsächlich.
Ja. Und
es
darum
ist, es ist ein Akzent der Liebessprache Zeit.
Ja.
Ja.
Und da auch etwas mal zu schauen, wie auch, es geht ja nicht immer nur um einen selbst. Wie mache ich auch meinem Vater eine Freude, meiner Partnerin? Ja, warum nicht? Das ist kein Machtkampf. Lass diese Machtspielchen raus.
Ja, und ich finde es super wichtig, häufig genug sicherzustellen oder offen darüber zu kommunizieren, wie man sich in der Beziehung fühlt. Hm. So ein Check-in einfach ab und zu. Fühlst du dich geliebt? Ich finde es wichtig, das zu wissen von meinem Partner, ob er sich, und das heißt nicht, dass wenn er Nein antwortet, dass das prinzipiell was mit mir zu tun hat. Also eigentlich eher gar nicht.
Genau.
Aber trotzdem müssen wir uns ja annähern und offen darüber sprechen können.
Ja.
Wann sind, und da sind wir wieder bei den Liebessprachen, wann fühlt er sich geliebt? Was habe ich vielleicht früher getan, was ich heute nicht mehr tue? Kann ja auch sein, dass ich mich irgendwie verändert habe, weil ich nicht wusste, dass ihm XY wichtig ist. Also habe ich es nicht mehr gemacht. Ergo, er fühlt sich aber mal nicht mehr geliebt. Ich krieg's nicht mit. Ne? So. Ich finde solche Sachen wichtig. Einfach mal nachzufragen zwischendrin. Fühlst du dich von mir geliebt? Fühlst du dich gebraucht? Fühlst du dich sicher? Hast du das Gefühl, du kannst über alles reden? Also, dass man diese allgemeinen Fragen, von denen man eigentlich immer denkt, also selbstverständlich, wenn er sich geliebt fühlen würde, mit mir zusammen. Und klar können wir über alles reden. Nee, können wir nicht. Vielleicht können wir das nicht. Vielleicht fragt man einfach mal. Und macht einfach mal so ein, wenn es nicht sowieso eine regelmäßige Kommunikation gibt, immer sofort, wenn was ist, dann ist so ein Check-in, einfach um mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade, unheimlich hilfreich, um dann daraus eine Kommunikation entstehen zu lassen. Weil da kannst du ja Rückfragen stellen. Solange, und da sind wir wieder beim Thema, du dich davon nicht angegriffen fühlst. Wenn ich frage, fühlst du dich von mir geliebt? Und er sagt nein. Und ich fühle mich dann angegriffen, weil ich sage, aber ich mache doch alles. Was willst du eigentlich von mir? Schwierig.
Ja. Ja, das, keiner hat gesagt, dass es einfach ist.
Nö.
Nee.
Absolut nicht. Aber es ist es wert.
Genau.
Aber ich glaube, es geht eben auch nicht, ohne dass man bereit ist, sich seine Themen anzugucken.
Glaube ich gar nicht.
Funktioniert es nicht.
Nein, davon bin ich überzeugt. Ja. Da kannst du auch ruhig die Beziehung verlassen, da kommt die nächste, läuft genauso. Und dann sagst du irgendwann, alle Männer oder alle Frauen sind so.
Schlimm sind die.
Ich bleib jetzt lieber alleine, weil alle anderen sind so, ach. Mhm. In die Opferhaltung fallen, ja?
Schlimm sind die. Schlimm, alle. Die Männer sind schlimm, die Frauen
alle
sind
gleich.
Alle schlimm.
Sind alle gleich.
Alle gleich. Prinzipiell Menschen. Ich hasse Menschen.
Übrigens, wenn du dir immer den gleichen Partner anziehst, dann, weil du immer noch das gleiche Thema hast.
Das ist geil. Es ist großartig. Okay, wir packen so viel, wie wir jetzt können, in Arbeitsblätter mit den ganzen Fragen, die Monja reingepackt hat, beziehungsweise erklärt hat, was kann man sich wann fragen, um Trigger rauszufinden, wie reflektiert man und so weiter und so fort. Und auch Monjas deines Beziehungs-Einmal-Eins werde ich versuchen, so gut ich kann, in ein Arbeitsblatt zu packen, damit ihr damit alle was anfangen könnt. Ansonsten findet ihr Monja auf Instagram. Ich verlinke selbstverständlich wie immer alles, was ihr von ihr finden könnt. Ich kann euch auf jeden Fall ans Herz legen, Wenn ihr Lust habt, an euch irgendwie zu arbeiten, mal bei ihr vorbeizuschauen und mal in Erwägung zu ziehen, das ein oder andere Coaching bei ihr zu machen, weil, also ich habe wenig Coaches kennengelernt, die so schnell zum Thema kommen, zum Kern kommen und Dinge auf, also Muster erkennen und Dynamiken erkennen wie Monja. Sie hat da ein Talent für. Ist wie so ein kleines Trüffelschweinchen. Ja, also es lohnt sich. Und du machst auch für alle, die nicht aus Raum Frankfurt kommen, du machst das auch per Zoom, ne?
Genau, sowohl online als auch offline Coachings, ja.
Beauty. Dann möchtest du noch zum Abschluss eine oder dein größtes Learning oder dein größter Gamechanger, Beziehungsweisheit, you name it, mit uns teilen? Aus 14 Jahren Beziehung und keine Ahnung, wie vielen Coachings und Paartherapie-Coachings, die du gemacht hast. Der eine größte.
Okay, der eine größte ist die Grundlage für jede gute Beziehung ist die Beziehung zwischen dir und dir selbst.
Bäh. Mic drop. Gut. Ich glaube, besser könnten wir diese Folge gar nicht beenden. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du das dritte Mal da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Wir freuen uns, also sowohl Monja als auch ich, wenn ihr uns Feedback schickt. Ja. Über Instagram, wir dürfen natürlich auch sehr, sehr gerne den Podcast bewerten. Aber wir lesen eure Nachrichten auf Instagram sehr gerne. Und sehr wahrscheinlich wird Monja auch nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Das heißt also, Monja und ich hören uns sowieso bald. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder und danke fürs Zuhören.
Tschüss.